Im Augenblick wird diese Industriekultur verherrlicht und fast heroisiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man in 20, 30 Jahren über die Industriekultur spricht. Also wenn der ökologische Wandel so weitergeht, wie er jetzt läuft, und wenn ein ökologisches Desaster ansetzt, dann könnte es sein, dass diese fossilen Energiemaschinen, von denen Zollverein als Welterbe vielleicht der prägnanteste ist, irgendwann auch als das Elend der Menschheit ins Bewusstsein eingehen wird und dass dann auf einmal aus diesen Denkmälern auch sowas wie Mahnmale werden können.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das LVR-Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In dieser Folge spreche ich mit Professor Dr. Theo Grütter über die Geschichte der Zeche Zollverein in Essen. Herr Grütter schildert, wie die Gründung Zollvereins mit der Industrialisierung, der massenhaften Zuwanderung und dem raschen Wachstum des Ruhrgebiets verbunden war. Er ordnet die Entwicklung der Zeche in die politischen und wirtschaftlichen Umbrüche des 20. Jahrhunderts ein und erklärt, wie der Bergbau zunächst Wohlstand ermöglichte, bevor aber Kohle- und Stahlkrisen einen jahrzehntelangen Strukturwandel auslösten. Schließlich beschreibt er dann die Rettung der Anlage nach ihrer Schließung, ihren Aufstieg zum UNESCO-Welterbe und die Bedeutung des Ruhrmuseums und der Zeche Zollverein für eine kritische Erinnerung an die Industriegeschichte. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Und in der verlinkten Ankündigung zur aktuellen Staffel für die LVR-Geschichten sind alle Episoden der Reihe zur Industriekultur verlinkt. Herr Grütter ist neu dabei und stellt sich selbst vor. Und dann teufeln wir in die spannende Geschichte vom Zollverein ab. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juli 2026.
Ja, mein Name ist Theo Grütter. Bis vor 3 Monaten war ich der Direktor des Ruhrmuseums auf dem Welterbe Zollverein und gleichzeitig der Vorstand der Zeche Zollverein bzw. der Stiftung Zollverein. Das ist die Organisation, die das Welterbe Zollverein hier in Essen betreibt. Ich bin von der Ausbildung her, wie man sich denken kann, Historiker und habe mich schon vorher über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte mit der Geschichte des Ruhrgebietes auseinandergesetzt, und zwar mit der vormodernen Geschichte und der Industriegeschichte. Also das ist mein wissenschaftlicher Hintergrund. Ich kam mit dem Ruhrmuseum nach Zollverein. Das Ruhrmuseum ist das ehemalige Ruhrlandmuseum der Stadt Essen, ein sehr altes, über 100-jähriges Museum, das im Jahr der Kulturhauptstadt 2010 nach Zollverein verlagert wurde und hier als Ruhrmuseum zweites Leben bekommen hat. Und damals war ich noch Leiter der Dauerausstellung und stellvertretender Direktor, und dann wurde ich 2012 Direktor des Museums.
Bevor wir nachher noch mehr über das Museum und so weiter sprechen, gehen wir erstmal zur Zeche selber, Zeche Zollverein. Wo kommt die her, wann wurde die gegründet und warum heißt die überhaupt so?
Ja, die Zeche Zollverein ist eine relativ alte Gründung. Also sie wurde schon Mitte des 19. Jahrhunderts, ganz konkret im Jahr 1847-48, abgetäuft. Und zwar von Franz Haniel aus Duisburg. Franz Haniel ist einer der großen Industriepioniere dieser Region. Er hat die Ruhr, den Fluss, schiffbar gemacht und 18. Jahrhundert mal oder im frühen 19. Jahrhundert zum meistbefahrenen Fluss Deutschlands gemacht, übrigens mehr befahren als der Rhein, weil dort die ganze Kohle aus dem Ruhrtal zum Duisburger Hafen gebracht wurde, den Duisburger Hafen, Ruhrort, den Franz Haniel auch gegründet hat, der heute noch der größte Binnenhafen Europas ist. Und Franz Haniel kaufte in den 1840er Jahren Land im nördlichen Ruhrgebiet, also im nördlichen Essen, das damals noch gar nicht zu Essen gehörte, das war das sogenannte Stift Stoppenberg, kaufte er Land auf, Ackerland, in einer völlig unbesiedelten Region, und zwar mit einer Erwartung oder Hoffnung. Und zwar hatte gehört, dass die Köln-Minder Eisenbahn, das ist die erste große Eisenbahnstrecke, Ost-West-Strecke in Deutschland, also kurz nach Nürnberg führt, wird diese Eisenbahnstrecke, wie der Name schon sagt, von Köln nach Minden, also von West nach Ost geplant, und die führt direkt durch das heutige Zollvereingelände. Also Franz Haniel weiß, die Eisenbahn kommt. Das ist einer der Gründe, warum er hier Land aufkauft, weil er weiß, wenn die kommt, sitzt er im Prinzip am Verteilerknoten. Der zweite Grund ist, dass geologische Forschung damals zu erkennen gegeben haben, dass unter Zollverein große Kohlevorkommen lagern, und zwar die sogenannte Fettkohle. Die unterscheidet sich ganz deutlich von der Kohle, die man an der Ruhr selbst geschürft hat, weil diese Ruhrkohle, die eignet sich mal gerade zum Hausbrand, aber diese Fettkohle hat die energetische Qualität, dass man damit Koks herstellen kann, und mit Koks wiederum kann man Stahl herstellen. Das ist genau diese Zeit, Ende der 1830er, Anfang der 1840er Jahre. Also Kohle ist da, die Eisenbahn kommt und Haniel ist der Player auf dem Spiel. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie der vielleicht bekannte Spielfilm Spiel mir das Lied vom Tod. Also dort ist die Geschichte folgende. Der Protagonist kauft ein Stück Land mit Wasservorräten, also ein Wasserloch, weil er weiß, die Eisenbahn kommt. Und Haniel kauft hier ein Stück Land, wo unter dem Kohle ist, weil er weiß, die Eisenbahn kommt. Das ist im Prinzip die, ich sag mal, die Geburtsstunde von Zollverein und der Geburt dieses Mythos.
Und diese Zutaten Kohle und dann auch Eisen sind ja das Rezept für die Industrialisierung, die damals im späteren Deutschland, es war ja noch nicht das geeinte Deutschland, beginnt. Wie können wir uns, wir haben ja gerade schon geschildert, da wo jetzt große Teile von Essen sind, war damals auch unbewohntes Ackergebiet. Wie kann man sich dann das Ruhrgebiet in dieser Zeit, dieser frühen Industrialisierung vorstellen? Wie sah es damals aus? Wer lebte dort?
Ja, das Ruhrgebiet war zu, also Anfang des 19. Jahrhunderts, man kann fast sagen, erbärmliches Land. Der William Turner, der hier mal durchgereist ist, hat gesagt, er hätte selten solch eine abgeholzt elendige Steppe gesehen wie das Ruhrgebiet. Im Bereich zwischen Duisburg und Dortmund, das ist etwa die Ausdehnung des heutigen Ruhrgebietes, lebten 70.000 Menschen. In der Stadt Wuppertal, also damals noch die Gemeinden Barm und Elberfeld, die Weberstadt, lebten zu dieser Zeit schon 100.000. In Krefeld lebten genauso viele Menschen, also auch eine Weberstadt oder Textilstadt, auch genauso viele Menschen wie im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet war im Mittelalter, Frühmittelalter, Hochmittelalter sehr wichtig, hatte auch in der Hansezeit noch eine große Bedeutung wegen des Hellweges. Das ist die große Ost-West-Verbindung durchs Ruhrgebiet, die im Prinzip das Ruhrgebiet mit Deutschland oder mit dem sogar vom Atlantik bis nach Polen verbindet. Da war es bedeutend, in der frühen Neuzeit ist das Ruhrgebiet vollkommen zurückgefallen und die größte Stadt war Dortmund mit 3000 Einwohnern. In der Stadt Essen weideten längst die Kühe in der mittelalterlichen Stadtmauer. Also die Region war unbedeutend und erst durch diese Rohstoffe, weil das Ruhrgebiet hat einen Vorteil. Es hat die Kohlevorkommen, also ein bisschen große Tiefen mit hoher energetischer Qualität, und es hat für eine bestimmte Zeit Eisenvorkommen, das sogenannte Raseneisenherz, das lagert 1-2 Meter unterm Boden, auch hier im Emscherbruch, und mit dieser Verbindung Erze und Kohle kann ich Stahl herstellen. Und genau die Zeit, als Zollverein gegründet wird, also Anfang der oder Mitte der 1840er Jahre, entsteht auch überhaupt die Koksproduktion. Und Koks ist der Wunderstoff, mit dem ich Eisen verhüten kann und Stahl herstellen kann. Das ist die Zeit, also man kann sich das Jahr ungefähr merken, 1838, 1840, da beginnt die Koksproduktion, übrigens auch schon auf Zollverein. Und damit beginnt das Industriezeitalter hier im Ruhrgebiet, aber letztendlich in Deutschland und damit auch in Europa.
Zollverein kennen wir heute als diesen ikonischen Förderturm, und Sie haben ja auch gerade schon diese Tiefen angesprochen, die man vorstoßen musste, um diese gute Kohle zu finden. Wie sieht da in den ersten Jahren der Abbau von Kohle aus und wie entwickelt sich dann Zollverein über die Jahre?
Ja, das ist vielleicht noch ein Wort zu dem Namen Zollverein. Das ist ja auch erstmal, wie man sagen, verblüffend. Warum nennt der Haniel diese Zeche Zollverein? Aus dem einfachen Grund, der preußische Zollverein wurde 1834, also einige Jahre vorher, wurde der begründet, und der ist genauso entscheidend für die Industrialisierung und für den Handel mit Gütern, mit Schwergütern, also wie Kohle und Stahl, aber auch mit allen anderen Zuschlagstoffen, wie die Eisenbahn. Denn zollfrei ist der Abbau von Zollschranken, von Handelsschranken, die Deutschland in der Kleinstaaterei der frühen Neuzeit durchschnitten, und der Abbau dieser Schranken durch den Zollverein verbilligt den Handel durch Deutschland um die Hälfte, wenn nicht sogar um zwei Drittel. Also deswegen die Begeisterung für dieses langsam sich vereinende und zusammenwachsende Deutschland war der Grund, warum Haniel diese Zeche so genannt hat. Und dann zur Entwicklung von Zollverein. Zollverein hatte insgesamt 12 Schächte, also der letzte Schacht ist der berühmte Schacht 12, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Der Schacht 1 liegt unmittelbar daneben, das sind nur hier 200, 300 Meter vom Schacht 12 entfernt. Dieser Schacht 1 war der sehr kleine und also wirklich in überschaubaren Größen angelegte Schacht, mit dem man aber in relativ große Tiefen musste, weil hier im nördlichen Ruhrgebiet liegt die sogenannte Mergeldecke über der Kohle. Und das sind einige hundert Meter Sand, Geröll, weil über mehrere Millionen Jahre war das Ruhrgebiet vom Meer bedeckt und das Meer kommt und bringt Geröll und Sand, und diese Decke über der Kohle, über dem Carbon, Carbon ist ja schon 400 Millionen Jahre alt, also über der Kohlezeit, presst die Kohle so zusammen, dass sie eben diese energetische Qualität bekommt, die sie braucht, um praktisch ihre Feuerkraft wieder freizusetzen. So, und durch diese Mergeldecke muss man durchkommen, deswegen im Unterschied zur Ruhr, wo die Kohle bis zum Horizont reicht und wo man auch im Stollenbau Kohle abbauen kann, muss man hier schon in die Tiefe gehen. Und das ist schon, wie soll man sagen, technisch anspruchsvoll, dass man einige hundert Meter sich in die Tiefe bewegen muss. Also das sind die Anfänge des sogenannten Tiefbergbaus, für den Zollverein steht. Und trotzdem muss man das im Vergleich zu der heutigen Zeche, also das hat ein Hundertstel der Produktion, die Zollverein bei der Schließung hatte.
Und man braucht ja auch erstmal diese Energie, man braucht ja diese Kohle, um die Maschinen zu betreiben, um das Wasser rauszupumpen. Das heißt, ja. Zollverein hat sich ja auch teilweise erstmal selber versorgt und dann die Umgebung. Können Sie ja da nochmal die Bedeutung von Zollverein hervorheben? Was siedelt sich denn da drumherum an, als jetzt diese Zeche anfängt loszulegen?
Ja, als die Produktion, also Zollverein ist ja bei weitem nicht die erste Zeche. Also der Bergbau beginnt, wie gesagt, im Ruhrgebiet so um 1900. Es gibt einen Vorbergbau an der Ruhr, mittelalterlichen, aber den will ich jetzt nicht weiter ausführen. Der industrielle Bergbau beginnt schon 30, 40 Jahre vorher. Und der wandert von der Ruhr, also wo die Kohle nach oben strebt, wandert der weiter nach Norden. Und jetzt mit Zollverein hat man im Prinzip den Emscherbruch, also wie man sagen, die großen Kohlevorkommen erreicht. Und durch diese Zechen, die jetzt entstehen, die ja dann immer mehr werden und auch immer größer werden, weil immer größere Mengen gefördert werden, bringt die Eisenbahn nicht nur die Güter ins Ruhrgebiet und aus dem Ruhrgebiet heraus, sondern auch Menschen. Am Anfang kommen Zuwanderer aus den nahegelegenen Gebieten, also aus dem Rheinland, aus Hessen. Das sind im Prinzip Bauernsöhne, die hier gute Verdienstmöglichkeiten wittern. Dann braucht man aber in kürzester Zeit Tausende, Jahrzehntausende von Menschen. Das ist die große Migrationswelle, die wir sicherlich alle aus dem Schulunterricht noch kennen. Also so ab den 1860er, 1870er Jahren, also kurz nach der Gründung von Zollverein, ein, zwei Jahrzehnte weiter, kommen manchmal mit der Eisenbahn an einem Tag mehrere tausend junge, halb verhungerte Menschen, das sind 14, 15-jährige Bauernjungen, kommen aus Masuren, aus Polen ins Ruhrgebiet. Das ist diese Massenmigration. Wenn Sie sich vorstellen, wie gesagt, 1830 das Ruhrgebiet, 70.000 Menschen, 1890 über 4 Millionen. Das sind knapp zwei Generationen. Also wenn wir von Strukturwandel reden, dann ist es nicht die Gegenwart, sondern es ist diese Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, wo hier wirklich, also in Berlin bei den Preußen hieß das der wilde Westen im Emschertal. Also die, will man sagen, die Züge nach Westen in den USA sind vergleichbar mit der Westwanderung in den deutschen Landen. Und das ist ein Zustrom von Menschen, der ist undenkbar. Und natürlich ist dementsprechend auch die Bautätigkeit hier gigantisch. Meine Heimatstadt Gelsenkirchen hatte 1870 knapp 1.000 Einwohner und 1914 30.000 Einwohner. Die Bauten im Ruhrgebiet, das war wie in Chicago. Also Chicago hatte um die Zeit, dass das Ruhrgebiet 4,5 Millionen hatte, 3 Millionen Einwohner. Also die Verhältnisse sind wirklich amerikanische Verhältnisse. Die Schlachthöfe in Gelsenkirchen und in Bochum waren größer als die von Bert Brecht beschriebenen Schlachthöfe in Chicago. Also das ist hier der wilde Westen in Preußens Westen und man kann die gigantischen Dimensionen überhaupt nicht einschätzen. Übrigens, es gab mehr Bauarbeiter im Ruhrgebiet als Bergleute. Man hat die nur vergessen, weil die Bergleute organisiert waren, auch Gewerkschaften bildeten und so weiter. Die Bauleute, die vom Niederrhein und auch aus Westfalen kamen, also das waren die Ziegelbrenner, waren Wanderarbeiter. Aber die bauten diese gigantische Megalopolis Ruhrgebiet, eine Stadt für am Ende, Anfang des 20. Jahrhunderts, 5 Millionen Menschen.
Sie haben jetzt diesen Mythos Zollverein, Mythos Ruhrgebiet eben schon angesprochen. Ich finde das Bild vom Wilden Westen da auch sehr schön. Und auch da hängt ja so eine gewisse Identität und ein gewisses Bild dahinter. Das, was wir heute auch schon als Folklore über das Ruhrgebiet haben, wir werden da nachher noch drauf kommen, hat das damals schon angefangen, dass man das Ruhrgebiet als was Neues, als was Besonderes gesehen hat?
Ja, sicherlich. Also diese Idee vom Melting Pot, also wie man sagen, die war von Anfang auch ein Teil. Das ist aber, wie man sagen, das wird aus der Rückschau ein Stück weit natürlich verklärt. Also hier kamen unterschiedliche Ethnien, wie gesagt, das hängt ein bisschen mit den Industrieunternehmern zusammen, also Kurprotestanten holen sich in der Regel protestantische Masuren, Malvenny, also die großen irischen Bergwerksgründer, die wir ja auch haben, die ersten waren in der Regel Franzosen und Iren, die ja ins Ruhrgebiet gekommen sind. In diesem wilden Westen war man hier schnell Geld verdienen konnte, holten sich dann katholische Polen in die Region. Und diese Gruppen kamen nicht immer gut miteinander klar. Also will man sagen, die Widerstände gegen Migration, also auch von Polen, waren nicht unerheblich. Nach dem Ersten Weltkrieg ist ein Großteil der polnischen Migranten zurück nach Oberschlesien gezogen oder weiter nach Belgien und nach Frankreich. Also es war nicht so friedfertig, wie das im Nachhinein immer ein Stück weit verklärt wird. Aber trotzdem will man sagen, war natürlich dieses Ruhrgebiet ein Abenteuerland, denn zwei Sachen. Hier kamen junge Menschen hin mit dem Versprechen auf Abwesenheit von Hunger. Und Sie müssen sich vorstellen, in den vormodernen, vorindustriellen Agrargebieten ist Hunger eine permanente Bedrohung. Eine schlechte Ernte, schlechte Wetterbedingungen, Erbteilungen führen oder auch militärische Auseinandersetzungen führen ganz schnell zu Verarmung und letztendlich auch zu Tod durch Verhungern. Und das ist in der Industrialisierung mit der Vorratshaltung, mit der Massenproduktion im Prinzip ausgeschlossen. Also das Versprechen ist die Abwesenheit von Hunger. Aber was diese jungen Männer mitbringen, ist ihr Leben und ihre Gesundheit. Sie dürfen nicht vergessen, im Bergbau, auch im Ruhrgebiet, sind im Zuge der Industriegeschichte 5000 Menschen unter Tage verunglückt und fast alle haben ihre Gesundheit ruiniert. Mein Vater, der war Amtsarzt in Gelsenkirchen, erzählte immer die Geschichte bei uns am Mittagstisch. Entweder die hatten die Lunge zerstört durch den Steinstaub, den sie oben einatmen, übrigens bis in die 1950er Jahre ohne jeden Gesundheitsschutz. Die Därme und der Magen waren vollkommen verseucht durch den Wurmfraß, der unter Tage in dieser Hitze, da ist eine Wurmkultur, hat sich entwickelt in den Klosetts oder wie man hier auch sagt, Scheißhäusern, der, wie man sagen, die Därme und die Mergen zerrüttete und die Knochen waren sowieso kaputt. Also im Prinzip war die Lebenserwartung, erreicht in der Regel keine 60 Jahre. Also die riskierten ihre Gesundheit, auch ihr Leben, aber das Versprechen war, dass man eine Familie gründen konnte, gewissen Wohlstand erreichen konnte. Und das, will man sagen, ist das Wohlstandsversprechen der Industrialisierung.
Dieses Wohlstandsversprechen trägt das ins Kaiserreich hinein. Und wie erlebt das Ruhrgebiet, wie erlebt Zollverein dann diesen großen Umbruch des Ersten Weltkriegs und der Gründung der Weimarer Republik?
Ja, vielleicht noch ein Wort zum Kaiserreich. Also in Berlin hatte man große Befürchtungen vor dieser Region, wie gesagt, dem Wilden Westen. Man brauchte ihn, also die Rohstoffe. Ich glaube übrigens, dass die Industrialisierung die wichtigste Leistung der Preußen ist, also noch vor dem preußischen Kulturbesitz und Schlösser und Gärten. Deswegen bemühen wir uns ja sehr intensiv hier, eine Bundesstiftung Industriekultur aufzulegen. Das ist also, wie man sagen, die Industrialisierung Deutschlands ist, wie man sagen, die größte Leistung. Hat natürlich auch, wie man sagen, als Folge auch den Ersten Weltkrieg, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also, wie man sagen, aber in Berlin verachtete man dieses Ruhrgebiet, denn der neue vierte Stand, dieses Proletariat, auch gerne Lumpenproletariat benannt, das kein Deutsch sprach, Wasserpolnisch, also keine Moral hatte, keine Wertevorstellung wie in Berlin. Also wir sind in der Zeit von Ibsen. Die sind in Berlin militärisch dressiert. Die Frauen tragen hochgeschlossene Kleider und hier im Ruhrgebiet herrscht eine in Berliner Augen unsägliche Sexualmoral. Es gibt ja diese berühmte Geschichte von der vollen Kost und volle Kost voll, also mit Frau. Es gibt das Kostgänger- und Schlafgängerwesen, also in engsten Quartieren hausten Menschen. Also wir haben eine große Ausstellung gemacht, die hieß Vom Wohnen zum Hausen. Also die Verhältnisse waren tief proletarisch und man hatte in Preußen immer Angst davor, dass dieser vierte Stand mit diesen Massen von Menschen sich revolutionär verhalten würde. Deswegen baute man übrigens ums Ruhrgebiet, also in Düsseldorf, in Wesel und auch in Dortmund-Appelbeck große Kasernen mit der Erwartung, dass man irgendwann das Militär reinschicken müsste. Ist so nicht passiert. Erst nach dem Ersten Weltkrieg, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Der Erste Weltkrieg, da dreht sich im Schwerpunkt ums Ruhrgebiet, weil das Ruhrgebiet ist vor allem im Ersten Weltkrieg die Waffenschmiede des Deutschen Reiches. Im Zweiten gar nicht mehr so sehr, weil im Ersten Weltkrieg die Geschosse, die vor allem an der Westfront, also in den Killing Fields in Verdun und in Flandern verschossen werden, kommen zu 90% von Krupp oder von Rheinmetall und 1916 kauft Krupp Rheinmetall und dann hat Krupp die komplette Waffenproduktion im Ersten Weltkrieg, die dicke Bärte, also Geschützproduktion kommt dazu, auch Panzerungen für die Flotte. Also das Ruhrgebiet ist die Waffenproduktion überhaupt und der Erste Weltkrieg ist ja auch ein Rohstoffkrieg, weil es geht auch um die Erzvorkommen in Lothringen, die man hier im Ruhrgebiet dringend braucht. Also der Erste Weltkrieg vor allem zwischen Frankreich und Deutschland, also der Krieg im Westen, ist auch ein Industriekrieg und da spielt das Ruhrgebiet die absolut entscheidende Rolle. Ist aber für Zollverein und auch für die anderen Zechen eine Herausforderung, weil man fährt die Kohleproduktion brutalst auf Verschleiß, weil man jede krumme Kohle rausholen muss, um möglichst viel Stahl zu produzieren und mit dem Stahl möglichst viele Waffen zu produzieren. Also der Erste Weltkrieg ist sowas wie eine Schaltmoment fürs Ruhrgebiet und für die Geschichte, die danach beginnt.
Das ist die Geschichte der Weimarer Republik, die ja von einem Hin und Her zwischen wirtschaftlichen Krisen und den goldenen 20ern geprägt ist. Im Ruhrgebiet ja noch mit dem Zusatz, dass dieses Jahr für einige Jahre besetzt gewesen ist. Wie kommt Zollverein in und durch die Weimarer Republik?
Ja, diese Zeit, wie gesagt, also im Ersten Weltkrieg, brutaler Verschleiß, dann kommt die große Rationalisierungswelle in den 20er Jahren, die übrigens weltweit stattfindet. Also das ist die Automatisierung, das Fordismus, Taylorismus aus den USA. Man macht doch Industriespionage, also die Industriekapitäne. Schon Krupp ist ja im 19. Jahrhundert nach England gefahren, um sich dort das Bessemer-Verfahren anzueignen, also auch Spionage. Aber in diesen 20er Jahren holt man sich im Prinzip das Know-how, vor allem aus den USA, die ja im Ersten Weltkrieg aufgestiegen sind zur Weltmacht. Und jetzt kommt die radikale Rationalisierung. Die wird nicht nur in der Stahl- und der Verarbeitungsindustrie eingesetzt, sondern interessanterweise auch im Bergbau. Man rationalisiert den Bergbau unter Tage und über Tage. Unter Tage unter anderem durch den Einsatz von Presslufthämmern. Also bis dahin hat man ja wirklich mit der Hacke über dem Kopf abgebaut und die Presslufthämmer unter Tage vervierfachen. Die Produktion sind aber nicht nur die Presslufthämmer, sondern es sind auch Kohleschredder. Also Maschinisierung unter Tage ist das eine Element, dass die Kohleproduktion, wie gesagt, um Vierfaches steigt. Aber das, was jetzt hochkommt, auch auf Zollverein, sind nicht mehr die über Kopf sorgfältig abgebauten Kohlevorkommen, sondern Gemisch von Kohle und Stein, weil diese Maschinen unter Tage können unter Tage nicht trennen. Und was jetzt hochgeliefert wird, ist, wie gesagt, die Hälfte etwa Gestein und die andere Hälfte Kohle. Und was jetzt über Tage passiert, und das ist jetzt dieser berühmte Zollverein Schacht 12, der, wie man sagen, ikonisch für Zollverein steht, sind jetzt große Zechenanlagen, die eigentlich nur eine Aufgabe haben. Die müssen die hochgelieferten Kohlevorräte von den Steinen trennen. Jetzt entstehen die großen Bergehallen, die unsere Berge im Ruhrgebiet, die wir alle selbst gemacht haben. Wir hatten ja keine Berge vorher. Also das sind die Gesteine, die hochgefördert werden und die in diesen großen Anlagen dann getrennt werden. Und dafür steht Zollverein, wie gesagt, ikonisch Zeichensetzen. Das ist der berühmte Schacht 12 von den beiden Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer gebaut. Das sind die beiden größten, im Prinzip aber auch einzigen Bergbau Ingenieure in Deutschland, die bauen auch den Rammelsberg in Goslar, auch ein Welterbe. Die bauen aber auch die Zeche Nordstern in Gelsenkirchen. Insgesamt 12 große Zechen in kürzester Zeit, die alle die gleiche Aufgabe haben, maschinell über Tage diese Trennung vorzunehmen, die Kohle einzulagern und die Gesteine auf die Halden zu bringen. Das sind die 20er Jahre, eine, will man sagen, erfolgreiche Produktionszeit im Ruhrgebiet auf der einen Seite. Auf der anderen Seite politisch mit irren Umbrüchen behaftet. Also Sie haben den Ruhrkampf schon erwähnt. Es geht ja 2021 mit dem sogenannten Roten Ruhrkampf. Jetzt kommen diese revolutionären Bestrebungen, die die Preußen schon im Kaiserreich erwartet haben, aber erst mit der Weimarer Republik, erst mit der Novemberrevolution werden die möglich. Und die Novemberrevolution zieht sich im Ruhrgebiet im Prinzip von 1918 bis 1921. Und dann sehr kurz darauf, 1923, die Ruhrbesetzung. Die Franzosen haben ja Reparationsleistungen, die ihnen zustehen. Die Deutschen liefern nicht. Jetzt brechen die ins Ruhrgebiet zusammen mit den belgischen Kombattanten ein und holen sich die Kohle und besetzen zwischen 23 und 25 das Ruhrgebiet. Das ist nicht der Ruhrkampf, sondern die Ruhrbesetzung wird häufig durcheinander geschmissen. Aber man kann sagen, die Zeit von 1918, 19 bis 1925 ist politisch eine absolut revolutionäre Zeit und trotzdem in der technischen Innovation eine sehr innovative Zeit, die dann in der sogenannten Stabilisierungsphase, also nach 25 etwa so bis 27, 28 bis zum Schwarzen Freitag, dann auch ökonomisch sehr erfolgreich wird.
Ja, sowas wie Schacht 12, so eine große Anlage, die baut man ja nur, wenn man ein positives Bild von der Zukunft hat. Und jetzt haben Sie schon erwähnt, die wird Ende der 20er gebaut und in Betrieb genommen. Und dann kommt die Weltwirtschaftskrise und in mehreren Schritten danach folgt ja die Machtübernahme des Nationalsozialismus. Wie laufen diese Umbruchjahre für Deutschland, für Europa, für die Welt im Kleinen in Zollverein ab?
Die Zeche wird ja in kürzester Zeit übrigens nach einem Stabilbausystem, also das ist dieses Stahlfachwerk, was man hier errichtet, also große Stahlbügel, so ähnlich wie bei Bahnhöfen, und man hängt dann nur die Ziegel wie so eine Art Sichtschutz ein. Also das ist Schacht 12 ganz anders als die Vorläuferschächte, die anderen 11, die vorgebaut wurden, die mit, wie man sagen, schweren Material gebaut worden sind. Die Wände braucht man eigentlich nur als Sichtschutz, weil man Industriespionage verhindern wollte, und als Wetterschutz, dass es nicht reinrichtet. Aber eigentlich, wie man sagt, sind das große Maschinen, die nur umkleidet werden. Also zwischen 28 und 30 in kürzester Zeit wird diese gigantomanische Zeche, übrigens die größte Tiefbauzeche der Welt mit 12.000 Tonnen, aber eben nicht nur Kohle, sondern 12.000 Tonnen Kohle und Stein pro Tag. Also diese größte Zeche der Welt wird Ende der 20er Jahre errichtet, und die Produktion läuft schnell an, läuft dann auch, es ist kurz vor der Machtübernahme, und Sie wissen, also nach der Machtübernahme ist ja die Industrieproduktion wird hochgefahren, auch die Kriegsproduktion wird schon wieder hochgefahren, also Zollverein erlebt da keine Einbrüche mehr und produziert durch den Zweiten Weltkrieg, wo man natürlich die Kohle von Zollvereinen und überhaupt des Ruhrgebiets dringend braucht für die Waffenproduktion. Und auch bei den Bombenangriffen auf das Ruhrgebiet bleibt Zollverein relativ unbeschädigt. Die Übertagezechen werden natürlich schon beschädigt. Hier wird aber bei weitem nicht so gebombt wie im Essener Süden. Die Gustav-Fabrik Krupp hat 53 Fliegerangriffe. Auf Zollverein, glaube ich, gibt es 3 oder 4, die Zollverein überhaupt erreichen, weil man weiß, also die Stahlfabriken kann ich zerstören, auch die Waffenproduktion, aber die Kohleproduktion findet unter Tage statt. Und eine Zeche zu bombardieren, ist relativ unerheblich. Und dieses Stahlskelettsystem, das ich gerade geschildert habe, ist dann auch wirklich innerhalb weniger Monate wieder aufgerichtet. Das sind Reparaturarbeiten, die gehen ratzfatz. Und man kann sagen, dass Zollverein schon 1946 wieder im Vollbetrieb ist. Das ist die Voraussetzung für den Wiederaufbau Deutschlands. Also die Kohleproduktion ist Ende der 40er Jahre auf dem Stand vom Zweiten Weltkrieg, da hat der Lutz Nieter mal darauf hingewiesen, also das dauert nur ganz, ganz kurz, und das ist die Voraussetzung für das Wirtschaftswunder und den Wiederaufbau Deutschlands in den 50er Jahren. Das ist übrigens auch die Voraussetzung dafür, dass das Ruhrgebiet so bejubelt wird, weil das Ruhrgebiet liefert ganz schnell, und deswegen ist schon Ende der 40er Jahre erkennbar, dass Deutschland aus den riesen Trümmerfeldern des Zweiten Weltkrieges wieder auferstehen wird.
Damit beginnt ja die Phase des sogenannten Wirtschaftswunders, die Boomjahre. Ich glaube, an dieser Stelle werden mal ein paar Zahlen angebracht.
Wie viel produziert, wie viel ergibt denn Zollverein insgesamt und wie viele Menschen arbeiten da, um zu verstehen, was für eine Bedeutung die Anlage für die Wirtschaft hatte?
Also Zollverein hat, wie gesagt, nicht nur den Schacht 12, sondern mehrere andere Schächte. Auf 12 übrigens fährt überhaupt kein Bergmann ein, hier ist ein reiner Förderschacht. Also es ist praktisch wie ein Perpetuum mobile. Hier kommt die Kohle von Zauberhand, denn die fahren an den Außenschächten 1, 2, 8, 4, 7, fahren die Bergleute ein. Hier auf Zollverein sind etwa 10.000 Bergleute beschäftigt, das sind schon gigantische Zahlen. Und wie gesagt, diese Förderzahl sind diese 12.000 Tonnen, die auch erst erreicht werden, muss man deutlich sagen, im Höhepunkt der Kohleförderung. Und dies interessanterweise nicht vor dem Zweiten Weltkrieg, sondern den Höhepunkt erreicht die Kohleförderung im Ruhrgebiet überhaupt Anfang der 1950er Jahre. Das sind diese Boomjahre des Bergbaus, die man sich kaum vorstellen kann. Also ich bin Ende der 50er Jahre geboren, 1957. Das ist übrigens das Krisenjahr. Im Jahr 1957 macht der Wirtschaftsminister Erhard die Zollschranken auf. Dann kommt Importkohle aus den USA, auch schon ganz schnell aus Polen. Und 58 ist bereits die erste Zechenschließung. Also in diesem Jahr 57, 58 ist das Schicksalsjahr des Ruhrgebietes. Kommt der Bergbau in die Krise, weil der Bergbau zu teuer geworden ist und diese Importkohle, aber den Höhepunkt der Kohleförderung, des Wohlstands im Ruhrgebiet und auch des Images des Ruhrgebietes, das ist der Beginn der 50er Jahre. Da ist das Ruhrgebiet in Deutschland beliebt, bejubelt, die Bergleute bekommen die besten Löhne in Deutschland, die verdienen in diesen 50er Jahren so viel wie heute in Stuttgart beim Daimler oder bei Porsche. Vielleicht ändert sich da ja in nächster Zeit auch irgendwas und ich hoffe nicht, dass in Stuttgart die Ruhrgebietskrise noch bevorsteht. Aber wie gesagt, in dieser Zeit bis in die zweite Hälfte der 50er Jahre konnte sich kein Mensch in Deutschland und im Ruhrgebiet vorstellen, dass das mal zurückgehen würde. Also man brauchte Kohle für den gesamten Wiederaufbau. Und deswegen würde man sagen, ist dieses deutsche Wirtschaftswunder unmittelbar mit dem Bergbau und unmittelbar mit Kohle und Stahl verbunden. Und wie gesagt, auf einmal kommt wie ein Blitz, kommt 57, 58, kommt dann diese Krise und dann der damit einsetzende Strukturwandel, der im kommenden Jahr, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 70 Jahre andauert. Also zwei Generationen Strukturwandel. Mein gesamtes Leben, also ich werde im kommenden Jahr 70, mein ganzes Leben war immer Strukturwandel. Das heißt, irgendwas wird geschlossen, es geht nicht weiter, es geht nicht voran. Also man sagt, dann beginnt der langsame Niedergang des Ruhrgebietes. Es gibt dann auch wieder aufstrebende Phasen. Also etwa 1969 wird nochmal die Ruhrkohle AG gegründet und durch Konsolidierung und Zusammenlegung glaubt man, die Krise überstanden zu haben. Also auch in den 60er Jahren gibt es nochmal Hoffnung und auch Aufschwung. Dann kommt aber die Stahlkrise in den 70er Jahren, die Ölkrise 74, Sie können sich erinnern, man sagen, wo dann natürlich der neue Treibstoff nach der Kohle Öl die Kohle ersetzt. Und das sind dann alles Schritte, die ganz allmählich dann zum Niedergang der Kohle führen. Und die letzte Zeche wird ja dann 2018 Prosper Haniel hier nebenan in Bottrop geschlossen. Bundespräsident Steinmeier hat heute Morgen, ich war gestern noch in Bonn auf einer Feier, wo er dann verkündet hat, dass er das letzte Stück Kohle, das er auf Prosper Haniel 2018 bekommen hat, heute Morgen, das ist glaube ich vor einer Stunde passiert, ins Bonner Haus der Geschichte verbringen wird. Also dann Ende 2018 im Ruhrgebiet die Förderung der Kohle. Und dann ist diese große Nachkriegsgeschichte der Kohle im Ruhrgebiet beendet.
Zollverein selber war ja auch in dieser langen Strukturwandelphase, Sie haben es erwähnt, Sie haben sich irgendwie am Leben erhalten und dann aber Ende 1986 wird dann die Zeche geschlossen. Was für Auswirkungen hatte das denn auf die Stadt, wenn das so ein auch vorher wichtiger Arbeitgeber gewesen war, der jetzt über 30 Jahre lang quasi langsam vor sich hingesiegt ist?
Ja, also 1986 schließt die Zeche Zollverein übrigens als letzte Zeche in Essen. Essen war mal die größte Bergbaustadt in Europa. Und ab 86 gibt es ja keine. Übrigens, die Schließung erfolgt am 23. Dezember, also am Tag vor Weihnachten. Da werde ich gleich noch bei der Nachkohlegeschichte von Zollverein noch ein Wort zu verlieren. Aber das ist natürlich, wie man sagen, psychologisch ein Rieseneinschnitt. Aber Zollverein war nicht allein in Essen. Also Essen hatte über ein Dutzend Zechen. Und diese, wie gesagt, ehemals größte Bergbaustadt in Europa. Gelsenkirchen und Herten, also die Nachbarstädte, behaupten das übrigens auch von sich. Das ist immer davon abhängig, in welchem Jahr man zählt. Also sind die einen schon, zum Beispiel Gelsenkirchen produziert noch weiter, also Westerholt, die Zechen, die laufen noch bis in die 1990er Jahre, deswegen übernehmen die dann diese Führungsrolle. Aber wie gesagt, das bedeutet für Essen ein Rieseneinschnitt. Hinzu kommt ja noch, dass Essen, wie gesagt, nicht nur die größte Kohlestadt war, sondern eben auch die Kruppstadt, die Stahlstadt Deutschlands ist. Und der Stahl erlebt ja dann in den 70er Jahren die Parallelkrise. Also hier gehen im Prinzip beide Elemente der Montanindustrie gehen hier zugrunde. Und deswegen ist der Einschnitt gerade hier oben im Essener Norden fatal. Also ich kann mich als Kind erinnern, dass wir in Essen, in Nackatterberg, da ging man nicht hin, weil wenn man sagen, das war eine verkommene, ja, elendige Region, übrigens noch vom Bergbau natürlich auch vollkommen abgenutzt, dreckig. Sie dürfen nicht die Umweltbeschädigung vergessen, die in dieser hohen Zeit des Bergbaus 50er, 60er Jahre angerichtet wurden. Also da war Umwelt noch kein Thema, kommt ja erst im Prinzip Mitte der 70er oder dann erst in den frühen 80er mit der Gründung der Grünen Umweltbewegung auf. Also bis dahin, will man sagen, war dieser Essener Norden kaputt gearbeitet. Die Häuser waren grau. Die Menschen waren dann sehr schnell arbeitslos. Nicht die Bergleute. Die Bergleute sind in der Regel nicht ins Bergfreie gefallen. Also sie wurden abgefangen und wurden auch mit wirklich guten und mehr als auskömmlichen Renten versorgt. Aber diese gesamte Zulieferung, also vom Fleischermeister bis zum Friseur, vom Kleinhandel bis zu irgendwelchen Märkten und Wochenmarkthändlern, die sind in wenigen Jahren ins Prekariat verfallen. Und früher waren zwar auch alle Arbeiter, aber es waren gut verdienende Arbeiter, wohlhabende Arbeiter. Und was dann in den späten 80er und vor allem dann in den 90er Jahren kommt, ist Prekariat. Der Anteil der Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet hat gerade in Essen und in Gelsenkirchen hat zu der Zeit dann in den 80er, 90er Jahren um die 20, über 20%, wenn man richtig zählt, betragen. Und auch die Sozialhilfe, wie es damals noch hieß, Empfänger, stiegen rapide in die Höhe. Also das Ruhrgebiet ist verelendet, muss man deutlich sagen. Und wenn solch eine Industrie, die zu, ich sag mal, 80-90% das Leben einer Region bestimmt, wenn die in einer Generation sich auflöst, hat das Folgen. Ich finde, man hat sogar relativ sozialverträglich gestaltet. Sie wissen, in England und in Frankreich ist man da ganz anders vorgegangen. In der Thatcher-Ära wurde in England die Kohle und die Montan einfach geschreddert. Die Gewerkschaften wurden zerstört und in England ist nichts übrig geblieben und die Elendsquartiere in Manchester und Liverpool, die existieren heute noch. Im Ruhrgebiet hat man zumindest versucht, über diesen langen Abschied von der Kohle, das heißt ja auch so, also über ein, zwei Generationen, das einigermaßen sozial abzufedern und trotzdem war es ein schwerer Weg, der symbolisch, wie gesagt, 2018 zum Ende gekommen ist, weil dann war die letzte Zeche zu. Die letzte Auswirkung merkt man heute noch. Also es gibt ja immer noch sehr problematische Gebiete im Ruhrgebiet. Und trotzdem, wie man sagen, hat sich in diesen Jahren des Strukturwandels natürlich auch sehr viel getan. Und ich persönlich glaube, das Ruhrgebiet jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Aber diese 70 Jahre Strukturwandel waren eine wirklich schwere Geschichte.
Um das noch einmal aufzugreifen, was Sie vorhin zu den Ruhrpolen gesagt haben, die 60er sind ja auch die Phase der sogenannten Gastarbeiter, die erst dann da wieder eine kulturelle Mischung in das Ruhrgebiet mit reinbringen. Wie hat das stattgefunden? Wie war auch da vielleicht die Erfahrung dieser Menschen anders oder gleich beim Strukturwandel, beim Niedergang der Ruhrkohle?
Ja, also diese Zeit, die beginnt ja 1955 mit dem Anwerbeabkommen in der Türkei, da erreicht dort, würde man sagen, seinen Höhepunkt. Vorher kamen, glaube ich, noch die Portugiesen und die Griechen und jugoslawische Anwerber. Es gibt sogar koreanische Bergleute, die ins Ruhrgebiet kommen, nordafrikanische mit Marokko, gibt es Anwerbeabkommen. Das Ruhrgebiet braucht in dieser hohen Boomzeit der 50er Jahre nach dem Krieg dringend Arbeitskräfte und dann wird man teilweise auch mit nicht ganz, ganz lauteren Mitteln wirbt man massenhaft Arbeitskräfte an, die häufig aus dem Bergbau kommen. Die türkischen Kollegen, die hier oben im nördlichen Ruhrgebiet bei uns auf Zollvereinen ansässig sind, kommen in der Regel aus Zonguldak, das ist am Schwarzen Meer, das sind Spitzenbergleute gewesen. Die retten den Bergbau und wir verdanken diesen Gastarbeitern alles in dieser Zeit, wie gesagt, die kommen zu 100.000. Das ist fast so vergleichbar mit dieser Polen-Masuren-Migration Ende des 19. Jahrhunderts. Aber im Unterschied zu der ersten Migrationsphase, die nicht unproblematisch war und wie gesagt mal auch mit Rassismus und Verteilungskämpfen begleitet war, ist eigentlich diese sogenannte Gastarbeitergeschichte eine Erfolgsgeschichte. Also ich bin selbst in Gelsenkirchen als junger Mann, Student an der Ruhr-Universität Bochum in einem Viertel aufgewachsen, wo sehr, sehr viele türkische Gastarbeiter wohnten. Und es war ein absolut respektables, friedliches Zusammenleben. Also da wird viel schlecht geredet, was so überhaupt nicht stimmt. Also Probleme, auch Migrationsprobleme, gibt es eigentlich erst sehr, sehr spät in den 1990er Jahren und im Prinzip im neuen Jahrtausend, als auch keine Arbeitsmigration stattfindet, sondern Flüchtlingsströme kommen und ganz andere Fragen mit Migration verbunden sind. Also solange es Arbeitsmigration ist und diese Menschen dringend gebraucht werden und ja auch gutes Geld verdienen. Also was will man sagen, für deren Integration ja auch ganz, ganz wichtig war und auch, wie man sagen, für deren Rückkopplung in die Heimat. Also viele meiner Freunde, Italiener, auch Türken, haben alle in ihren Heimatländern Sommerhäuser gebaut und so weiter. Also es ist eine große Erfolgsgeschichte gewesen, die man sich auch nicht schlecht reden lassen soll. Und das, würde man sagen, ist auch, glaube ich, ein Charakter des Ruhrgebiets. Das Ruhrgebiet ist eine weltoffene Region. Also man darf da nicht beschönigen und verherrlichen, also Melting Pot und alle Menschen zusammen. Aber eigentlich ist das Ruhrgebiet eine Integrationsregion. Mein Oberbürgermeister Thomas Kufen hat einen schönen Satz geprägt. Er sagte, im Ruhrgebiet sind eigentlich alle fremd. Die Frage ist nur, wann. Also wie gesagt, 70.000 am Anfang, 5 Millionen am Ende. Also die kommen alle von irgendwo her. Und diese, wie soll man sagen, große Zeit war eigentlich die Gastarbeiterzeit von Mitte der 50er Jahre bis Mitte der 70er Jahre. Dann kommen die Krisen im Ruhrgebiet und dann, will man sagen, gibt es ja auch Rückführungsbemühungen und dann läuft es nicht mehr. Aber diese sogenannten Gastarbeiter, der Begriff ist ja nicht, aber der ist inzwischen, glaube ich, auch akzeptiert, auch unter den Kolleginnen und Kollegen selbst. Also die sagen auch stolz, wir waren die Gastarbeiter. Also das, will man sagen, ist eine der Erfolgsgeschichten der Region.
Ende 1986, Sie haben es erwähnt, schließt die Zeche einen Tag vor Weihnachten. Das müssen dann auch sehr angestrengte Weihnachtstage vielleicht gewesen sein in vielen Arbeiterfamilien.
Ja.
Das Gebäude braucht man jetzt ja eigentlich nicht mehr. Warum wird es nicht abgerissen? Warum steht das heute noch?
Ja, es gibt eine wunderbare Geschichte dazu. An diesem 23. Dezember, also die Zeche schließt zum 31.12., aber die fahren keine Weihnachtsschichten mehr, sondern die letzte Schicht geht am 23. Dezember um 14 Uhr, dass die Frühschicht geht raus. Und zwei Stunden später, um 16 Uhr, kommt eine Gruppe von, ich würde mal sagen, knappen Dutzend, dazu gehören der Bauminister Christoph Zöpel, sein damaliger Abteilungsleiter Karl Ganser, der spätere Leiter der internationalen Bauausstellung Emscher Park, Lutz Niethammer, der Prorektor der Universität Essen, sein Assistent Ulrich Borsdorf, mein Vorgänger als Direktor des Ruhrmuseums und einige andere Personen treffen sich um 16 Uhr in der Kohlenwäsche, wo heute das Ruhrmuseum ist, dem größten Gebäude. Und der Zöpel, der Minister, hatte schon zwei Wochen vorher vorausschauend Zollverein unter Denkmalschutz gestellt, weil er hatte die Vorbilder, was im Ruhrgebiet vorher alles weggekloppt wurde. Also man hat ja ganz schnell, wenn eine Zeche aufgegeben wurde, versucht, die weg abzureißen, um irgendwas Neues entstehen zu lassen. Und der Zöpel hatte schon Mitte Dezember 1986 den Schutz von Zollvereinen eintragen lassen. Und jetzt schwören sich diese Gruppe von, ich sag mal, Historikern, Industriepolitikern, schwören sich, dass man aus dieser größten Zeche der Welt was machen würde. Also irgendeine neue Nutzung finden würde, die wussten nicht, welche Nutzung. Aber der Schwur, den haben die oben in der Kohlenwäsche auf der 24-Meter-Ebene. Übrigens, da standen noch die Adventskränze der Arbeiter auf Zollverein. Also die betraten zwei Stunden nach Schließung diese, will man sagen, neue Ruine und schworen sich, Zollverein muss erhalten werden. Und das war dann auch der Startschuss, was dann passierte, also das sogenannte zweite Leben vom Zollverein, das jetzt auch schon 86, 2026, 40 Jahre, also wir feiern diesem Jahr zwei Jubiläen, einmal 40 Jahre Schließung der Zeche Zollverein und dann 25 Jahre Welterbe, da komme ich gleich drauf zu sprechen.
Bei Welterbe, das muss ich als jemand, der aus Trier kommt, sagen, denkt man ja erstmal an römische Gebäude, Kathedralen, Mittelalter und so weiter. Die Idee, dass auch Dinge aus der Industrialisierung Weltkulturerbe sein können, die muss ja erstmal entstehen. Und Zollverein ist ja da sozusagen einer der Vorreiter.
Ja, nicht die allerersten, also diese Idee entsteht, wie gesagt, die Industriekultur insgesamt weltweit, die kommt aus England, also wo ja diese ganzen Krisen, wie gesagt, ein bisschen vorher schon gelaufen sind, auch brutaler gelaufen sind, und dann fängt man in England an, erste Industrieanlagen auszumusealisieren. Das schwappt dann rüber nach Deutschland, da komme ich gleich drauf zu sprechen, in den 1980er Jahren, also kommt die Idee, stopp mal, das darf nicht weg, ist so ein Slogan, weil man doch irgendwie spürt, stopp mal, das war eine der größten Geschichten überhaupt. Der Ulrich Herbert, der berühmte Historiker, hat mal gesagt, im Ruhrgebiet ist Weltgeschichte geschrieben worden, also in den Weltkriegen und so weiter, und das Ruhrgebiet war bis 1945 der größte industrielle Ballungsraum Europas. Es gab keinen größeren, und kann mich übrigens auch an keinen in USA erinnern. Also wenn man sagen, das ist schon Weltniveau gewesen. Und ums Ruhrgebiet, wie gesagt, sind zwei Weltkriege geführt worden. Also von daher, und man spürt, dieser radikale Umbruch kann nicht ohne jede Erinnerung bleiben. Und dann kommt in den 1980er Jahren die Idee auf, da steht Christoph Zöpel für, der damalige Bauminister auch in Nordrhein-Westfalen, dass man doch einiges erhalten muss. Und die Idee führt dann im Ruhrgebiet oder im Land Nordrhein-Westfalen zu einer großen, der größten, die jemals gemacht worden, internationalen Bauausstellung. Es gab vorher welche in Berlin und später auch welche in den neuen Bundesländern in Sachsen, Sachsen-Anhalt. Aber diese sogenannte IBA-Emscher-Park, also im nördlichen Ruhrgebiet, beginnt 1989. Und geht dann bis 1999. Es gibt Vorläufer, also etwa die Gründung der Industriemuseen 1979 in Westfalen und dann 1984 im Rheinland. Also das sind so die ersten, wo einige Zechen und Industrieanlagen musealisiert werden. Aber die IBA, also die mit viel Geld im nördlichen Ruhrgebiet durchgeführte Weltausstellung, führt dann dazu, dass die ganz großen Anlagen, also Zollverein, war gerade gerettet 86. Dann kommt der Gasometer Oberhausen hinzu. Dann kommt das Hüttenwerk Meiderich in Duisburg hinzu. Dann kommt die Jahrhunderthalle in Bochum dazu und auch die Kokerei Hansa. Das sind, will man sagen, die sogenannten Big Five, aber auch einige, ja fast, ich würde sagen, weit über 100 Industrieanlagen, die im Ruhrgebiet dann erhalten bleiben und übrigens das Ruhrgebiet zum Zentrum der Industriekultur weltweit machen. Also die Polen, auch die Ukrainer im Augenblick, die Franzosen mit Nord-Pas-de-Calais kommen ins Ruhrgebiet und orientieren sich daran, wie Industriekultur funktionieren kann. Und dann kommt Ende der 1990er Jahre, also als diese Erhaltungsbemühungen im Prinzip flächendeckend geworden sind, kommt auch die Idee dazu, stopp mal, wenn ihr da solche Industriedenkmäler erhaltet, dann hat das irgendwann auch eine nationale oder sogar internationale Bedeutung. Und dann kommt die Welterbe-Idee dazu. Und das erste ist das Welterbe in Völkling. Das ist dieses große Stahlwerk im Saarland an der französischen Grenze. Aber schon kurz darauf, 2001, also die Initiative läuft schon seit Ende der 90er Jahre, 2001 wird dann die größte Zeche der Welt, also Zollverein, zum UNESCO-Welterbe erklärt. Inzwischen sind es übrigens deutschlandweit immerhin 7, also insgesamt sind es einmal Völkling, dann Zollverein, dann der Rammelsberg, dieses große Silberbergwerk im Harz, auch von Schuppkrämmer gebaut, dann ist es in die Speicherstadt in Hamburg, dann ist es noch die Fagus-Werke bei Hannover, klein, aber architektonisch sehr anspruchsvoll, und dann ist es auch, da sind es jetzt seit einigen Jahren auch noch die in Sachsen und grenzüberschreitend nach Tschechien die Erzbergwerke in Sachsen, also in den neuen Bundesländern. Also deswegen ist Industriekultur von den knapp 40 Welterbenstätten in Deutschland sind eben inzwischen 7 gehören zu Industriekultur, und wir bemühen uns auch im Augenblick darum, das, will man sagen, mit einer Bundesstiftung auch wirklich auf nationale Ebene zu bekommen. Und ich glaube, die Zahlen, die wir haben hier auf Zollverein und auch in allen anderen von mir gerade genannten industriellen Zeit, sind extraorbitant. Also die Menschen sind fasziniert von diesen gigantischen Hinterlassenschaften einer gigantischen Zeit. Und von daher ist, glaube ich, die Industriekultur längst akzeptiert in dieser Welterbebewegung. Ich habe gestern noch mit dem Generalsekretär sprechen können, und der sagte, also die Denkmalveranstaltungen, die man bei euch auf Zollverein machen kann, sind zeichensetzend, und wir haben hier mit 2 Millionen Besuchern pro Jahr also den Response, den wir brauchen, und also alles spricht dafür, dass dieser Weg, der nach der Industrialisierung der Industriekultur der richtige war.
Wir haben auch im Vorgespräch eben auch angesprochen, ganz viel von diesem Weltkulturerbe ist ja auch inzwischen zu einer Marke, zu einem Merchandise geworden. Ich habe ja auch schon erwähnt, hinter meiner linken Schulter sieht man eine Buchstütze in Form des Förderturms über Schacht 12 vom Zeche Zollverein. Und auch wenn das total nachvollziehbar ist, würde ich aber ganz gerne kurzkritisch nachfragen. Ich meine, Sie haben eben geschildert, die schlechten Arbeitsbedingungen, die Umweltauswirkungen, die der Kohlebergbau hatte. Wird das nicht ein klein bisschen verkitscht durch sowas?
Ja, auf jeden Fall. Und also Sie haben vollkommen recht. Also diese, ich sag mal, Merchandisierung des Ruhrgebietes läuft parallel zum Strukturwandel. Gibt es sowas wie eine Verklärung? Und ich hatte Sie ja vorhin gefragt, was steht da genau? Also wir haben Fallerhäuser mit dem Förderturm, es gibt Buchstützen, es gibt Sticker, es gibt T-Shirts, es gibt eigene Start-ups, die hier Grubenhelden heißen, die dann, wie soll man sagen, ihre Artikel übrigens inzwischen sogar international promoten. Es gibt, wie gesagt, einen riesen Tourismus ins Ruhrgebiet, was nicht ganz unerheblich ist, weil das natürlich ein Wirtschaftsfaktor. Also auch Zollvereine arbeiten inzwischen noch keine 7.000 oder 10.000 Bergleute, aber immerhin 4.000 bis 5.000 Menschen, die irgendwie im Kultur- und Tourismusbereich tätig sind. Also ist ja auch Wertschöpfung, die dadurch einsetzt. Und von daher will man sagen, alles richtig. Und es ist ja gut, wenn das Ruhrgebiet ein positives Image bekommt, nachdem es jahrzehntelang nur ein negatives Image hatte. Aber wir sprechen ja bisher immer nur über Zollverein und nicht zum Beispiel über das Ruhrmuseum. Das Ruhrmuseum als großes Regionalmuseum des Ruhrgebietes ist ja auf Zollverein beheimatet, also im größten Gebäude, in dieser Kohlenwäsche. Das Ruhrgebiet erzählt natürlich auch eine sehr, sehr kritische Geschichte dieses Ruhrgebietes. Also das Ruhrgebiet erzählt natürlich von der Waffenschmiede des Deutschen Reiches. Das Ruhrgebiet erzählt von den Zwangsarbeitern, die auch auf Zollverein. Wir hatten hier 2.700 Zwangsarbeiter, die unter Tage gegangen sind, als die Bergleute an der Ostfront verheizt worden sind. Also diese Geschichten werden erzählt. Die Frage der Umweltzerstörung, die nirgendwo in Deutschland, vielleicht in Europa, einige Jahrzehnte so dramatisch war wie hier im Ruhrgebiet. Also diese ganze Dialektik, die ja mit dem Ruhrgebiet verbunden ist. Also das Ruhrgebiet ist immer beides. Das Ruhrgebiet ist das Versprechen auf Wohlstand und auf der anderen Seite die Ermöglichung von Kriegen und bis hin zu Weltkriegen. Also diese Janusköpfigkeit der Moderne kann man vielleicht nirgendwo, der Klaus Leggewie hat mal darauf hingewiesen, das Ruhrgebiet ist ein Labor, wo man, wie man sagen, diese Moderne in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit auch entdecken kann. Das wird natürlich im Ruhrmuseum gezeigt, wird aber auch bei den Führungen über Zollverein gezeigt. Also hier wird auch, wie man sagen, das Schicksal der Arbeitenden gezeigt. Also wir sind nicht unkritisch. Aber wie gesagt, es ist eine ambivalente Geschichte. Übrigens, im Augenblick wird diese Industriekultur verherrlicht und fast heroisiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man in 20, 30 Jahren über die Industriekultur spricht. Also wenn der ökologische Wandel so weitergeht, wie er jetzt läuft, und wenn ein ökologisches Desaster ansetzt, dann könnte es sein, dass diese fossilen Energiemaschinen, von denen Zollverein als Welterbe vielleicht der prägnanteste ist, irgendwann auch als das Elend der Menschheit ins Bewusstsein eingehen wird und das dann auf einmal aus diesen Denkmälern oder sowas wie Mahnmale werden können. Das ist noch nicht endentschieden. Also die Gegenwart ist immer zukunftsoffen. Und warten wir mal ab, also wie sich die Haltung zu dieser Industriekultur im Allgemeinen und Zollverein im Besonderen in den nächsten Jahren entwickeln wird.
Sie haben vorhin gesagt, mit dem Umzug in die Zeche Zollverein ist das Ruhrmuseum in ein zweites Leben gestartet. Wie sieht dieses zweite Leben jetzt aus?
Ja, also dieser Momentum ist das Kulturhauptstadtjahr 2010, was übrigens auch ganz wichtig für diese gesamte Industriekultur war, weil im Kulturhauptstadtjahr die erfolgreichste Kulturhauptstadt, die in Europa je stattgefunden hat, wir hatten ja hier Menschenzahlen, also auf diesem sogenannten Stillleben auf der B1 waren mehrere Millionen Menschen unterwegs und auch die Schachzeichen, die gelben Ballons, die über den ehemaligen Zechen, 400 an der Zahl im Ruhrgebiet aufgestiegen sind, waren spektakuläre Bilder. Also dieses Jahr 2010, Kulturhauptstadtjahr, ist nochmal nach der internationalen Bauausstellung das zweite Momentum und den Welterbetitel, den Zollverein bekommen hat. Das sind die drei spektakulären Momente, wo das Ruhrgebiet gefeiert wurde und sich auch selbst gefeiert hat. In diesem Jahr wurde das Ruhrmuseum hier auf Zollverein eröffnet. Wie gesagt, das Ruhrmuseum ist viel älter, also 100 Jahre älter, 1904 gegründet. Aber was ganz wichtig ist, das Ruhrlandmuseum, wie es früher hieß, war ein städtisches Museum. Das Ruhrgebiet als größter Ballungsraum in Europa hatte bis 2010 kein Museum seiner eigenen Geschichte. Die Museen, die das Ruhrgebiet bespielt haben, waren die Museen des Landschaftsverbandes, einmal in Bonn für den Landschaftsverband Rheinland und dann in Münster für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Also aus den beiden Landsmannschaften, nicht den preußischen Provinzen Westfalen und Rheinland, wurde das Ruhrgebiet bespielt. Das hat ein großes Ungerechtigkeitsgefühl im Ruhrgebiet schon seit Jahrzehnten hervorgebracht. Also das Ruhrgebiet hat immer das Problem, wir haben hier keine politische Vertretung, sondern die Regierungsbezirke sind alle außerhalb des Ruhrgebietes in Arnsberg, Düsseldorf, Münster, Köln, Detmold und die Landschaftsverbände in den, mit den Sitzen in den gerade genannten Städten. Also das Ruhrgebiet ist zwar wichtig, ökonomisch, aber politisch ein Zwerg. Und deswegen ist dieses Jahr 2010 und diese Gründung des Ruhrmuseums so wichtig gewesen, weil von dem Moment an, seitdem, hat das Ruhrgebiet ein Museum seiner eigenen Geschichte. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir das hinbekommen haben. Damals waren sehr viele Menschen wie Norbert Lammert, wie auch Christoph Zöpel und Karl Ganser, wie gesagt, der Leiter der IBA, daran beteiligt, dass wir dafür gekämpft haben, dieses Museum hier auf diesem prominenten Platz hinzubekommen. Und von daher, wie man sagen, war da dieses kleine Heimatmuseum, Ruhrlandmuseum der Stadt Essen, das schon viele Ausstellungen zum Ruhrgebiet gemacht hat. Also wir haben im Vorlauf immer wieder Projekte zum Ruhrgebiet gemacht, aber jetzt hatten wir den politischen Auftrag. Wir sind auch in der Trägerschaft des Landes, der Stadt Essen und des Landschaftsverbandes. Also alle Gebietskörperschaften sind hier auch versammelt in diesem Museum und deswegen war das so wichtig. Und wir bedienen genau diese Identitätsfrage des Ruhrgebietes. Also was ist das Ruhrgebiet, wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Das ist ja die zentrale Frage. Bedient das Ruhrgebiet für die Menschen in der Region? Und wir sind natürlich ein wichtiger touristischer Standort. Also wir zählen ja unsere Besucher. Die Hälfte kommt aus dem erweiterten Ruhrgebiet. Die kommen auch häufig, weil sie ihre eigene Geschichte aufsuchen. Und die andere Hälfte sind Touristen, die überhaupt mal wissen wollen, wenn sie zum Welterbe kommen, was ist überhaupt das Ruhrgebiet? Und diese, will man sagen, beiden Sachen bedient das Ruhrmuseum und deswegen dieses zweite Leben. Wir haben natürlich auch unsere Besucherzahlen verzehnfacht. Also wir hatten am alten Standort, wie bei vielen Museen in Deutschland, so eine Zahl zwischen 20, 30, 40.000 Besucher. Hier jedes Jahr mindestens eine Viertelmillion, also 250.000. Übrigens zusammen mit den Führungen über Zollverein, also durch das Denkmal selbst, über den Weg der Kohle, durch die Kokerei, nochmal 250.000. Also hier besuchen pro Jahr 500.000 zahlende Besucher diese Städte, also sowohl das Museum als auch Zollverein. Und damit gehören wir übrigens zu den 10 bestbesuchten Einrichtungen in Deutschland. Also neben Preußischer Kulturbesitz Berlin oder Deutschem Museum in München ist Zollverein auch museal inzwischen eine zentrale Adresse. Und die Besucherzahlen sind da sehr stabil und die gehen eher noch ein bisschen weiter nach oben. Und also von daher ist auch das, diese industriekulturelle Neunutzung von Zollverein, eine große Erfolgsgeschichte. Also Zollverein ist eben nicht nur Tourismus, ist ganz interessant, sondern Zollverein ist auch, also um den Standort zu beschreiben, die ehemalige Zeche. Heute ist Zollverein nicht nur das Ruhrmuseum, sondern auch das Red Dot Design Zentrum. Das ist das bedeutendste Designzentrum der Welt. Die vergeben den Red Dot und wenn die den hier, also das ist der Designpreis für gestaltete Objekte. Es gibt auch noch einen Kommunikationspreis, den vergeben sie in Berlin. Aber diese gestalteten Objekte, da kommt die Wirtschaft aus Korea, aus Japan, aus China und holen sich diesen Preis ab. Also das ist der wichtigste Designpreis der Welt, dieser Red Dot. Die sitzen hier auf Zollverein. Es gibt die Folkwang Hochschule der Künste mit den Fachbereichen Fotografie und Gestaltung, also auch Objektdesign. Also wir sind auch Hochschulstandort. Es gibt das Choreografische Zentrum PACT, eins der wichtigsten Tanzeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Also Essen ist die Stadt von Pina Bausch, die zwar in Wuppertal tätig war, aber hier an der Folkwang-Hochschule tätig war. Also das sind alles Elemente. Also wir sind ein wichtiger Kulturstandort. Und ein letztes, wir sind auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort wieder, weil die RAG, die ja immer noch existiert und die ganzen Nachfolgekosten des Bergbaus, also Wasserhaltung. Wenn hier unter Zollverein nicht gepumpt wird, wird das Ruhrgebiet, ein Raum zwischen Duisburg und Dortmund, innerhalb von anderthalb Jahren voll Wasser laufen, weil wir das Ruhrgebiet durch den Bergbau 30 Meter abgesackt ist. Und wenn wir die Stollen nicht weiter von Wasser frei halten, laufen die zu durch Grundwasser und das Ruhrgebiet. Das ist ein See, der ungefähr so groß wie der Bodensee, die entstehen wird, wo, also hier können keine Menschen mehr leben. Das heißt, die müssen, solange hier Menschen leben wollen, also 50 Jahre, 500 Jahre, 5000, vielleicht 500.000 Jahre, müssen die pumpen. Das sind die sogenannten Ewigkeitskosten. Nicht nur das Atom und die anderen Energiearten haben Ewigkeitskosten, sondern eben auch die Kohle. Und deswegen, wenn man sagt, sitzt die RAG auch auf Zollverein und die aus der RAG für diese Zwecke gegründete RAG-Stiftung. Das ist übrigens die größte Beteiligungsstiftung in Europa mit 2000 Firmenbeteiligung. Die haben auch ihren Sitz hier auf Zollverein. Das heißt, wir sind hier auf Zollverein auch ein großer Wirtschaftsstandort. Und das ist ein besonderer Charakter dieses Welterbes. Also ein Welterbe wie die Pyramiden in Gizeh sind Pyramiden und bleiben Pyramiden. Der Kölner Dom ist ein Dom und bleibt ein Dom, auch wenn man da jetzt Eintritt erhebt, um da reinzukommen. Aber wie man sagen, die erinnern nur an ihre ehemalige Funktion. Zollverein erinnert an diese große Geschichte des Bergbaus, ist aber auch ein Zukunftsstandort. Wir haben bei uns in der Satzung stehen, Zollverein ist Welterbe, weil es die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft symbolisiert und symbolisieren soll. Also von daher will man sagen, ist das, deswegen glaube ich, ist auch der Zuspruch so groß. Und noch ein letztes, Zollverein ist ein wichtiger Standort im nördlichen Ruhrgebiet. Also es ist uns gelungen in den letzten Jahren wirklich auch die Migrationsbevölkerung, die ja natürlich ganz, ganz stark hier verbunden ist, zum Standort zu bringen. Das ist auch inzwischen, am Anfang war das ganz anders. Ihr Standort auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind wir eben Welterbe und internationaler Tagungsstandort. Die Landesregierung schätzt Zollverein, oben der Erich Brostal auf der Kohlenwäsche ist der, wie man sagen, die gute Stube unseres Landes. Also wir haben diese Spannbreite von Stadtteil zu Internationalität. Ich glaube, wir können die einigermaßen aufrechterhalten. Hier gibt es große Festivals wie die Lit Ruhr, die ist inzwischen erfolgreicher als die Lit Cologne, das große Literaturfestival. Die Ruhr Triennale mit großen Theateraufführungen ist hier ansässig. Es gibt große Musikfestivals, Stone Techno, eines der größten Techno-Festivals. Also Zollverein ist alles. Und deswegen ist Zollverein mehr als eine alte Zeche, aber eben auch eine alte Zeche. Und deswegen kann ich alle Zuhörer nur einladen, kommen Sie nach Zollverein, schauen Sie sich die große Geschichte, aber schauen Sie sich auch die über 150 Großveranstaltungen pro Jahr, die wir ja machen, an und besuchen Sie unsere musealen Einrichtungen, also sowohl auf Zollverein als auch im Ruhrmuseum. Herzlich willkommen, Glück auf!